Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Liebes Publikum, herzlich willkommen. Es freut mich, dass Sie heute hier auf der Messe hier sitzen für diese Veranstaltung mit Elvira Donés und Adrian Giacomelli. Ich begrüße herzlich Elvira Donés. Sie ist die Autorin von 9 Romanen. 7 Romane hat sie auf Albanisch geschrieben, die letzten beiden auf Italienisch, ihrer adoptierten Sprache. Sie hat unter anderem in Amerika gelebt. Heute lebt sie im italienischsprachigen Teil der Schweiz, im Tessin. Adrian Giacomelli ist der Übersetzer. Er hat Hannah, den Roman, um den es heute in dieser Stunde geht, ins Deutsche übertragen. Und die Veranstaltung dauert in etwa eine Stunde. Elvira Donés wird auf Italienisch aus dem Original lesen, Adrian Giacomelli seine Übersetzung auf Deutsch. Ich bin Susanne Schänzle, die Verlegerin des Buches von Inkpress. Viel Vergnügen.
Hello to everyone. Hannah respira forte, nella speranza di domare il panico. Hannah respira forte nella speranza di domare il panico. La famiglia l'attende all'uscita. C'è la cugina Lila, la figlia tredicenne Yonida, che Hannah ha visto.
Lauter geht's nicht. Die Pforte
non si può. Yeah, this is better, yeah. I'm sorry, this doesn't work. So, Hannah respira forte nella speranza di domare il panico. La famiglia l'attende all'uscita. C'è la cugina Lila, la figlia tredicenne Yonida che Hannah ha visto da neonata, il loro padre e marito Stefan e altra gente del villaggio emigrata anni prima. Orgogliosamente americani, come le hanno scritto nelle loro lettere sgrammaticate. Vengono da diverse contee di uno stato chiamato Maryland e dalla Virginia e dalla Pennsylvania e anche da un altro stato che si chiama Ohio. Hanno trascorso parecchio tempo davanti alla cartina degli Stati Uniti, ma la fantasia si è liquefatta di fronte a tanto spazio irreale. L'America è un paese immenso. Lei è vissuta in un villaggio di 280 anime. Esci ora, dice tra sé quasi ad alta voce, esci e fai l'uomo. È quello che il clan si aspetta. Vogliono vedere quello che si erano lasciati indietro, un giovane uomo ingrigito dal peso del dovere, un parente molto caro, per quanto strambo. L'arrivo di Mark dovrebbe riavvicinarli alle montagne, al profumo dello sterco, al crepitio delle armi, al tradimento, ai canti, alle ferite, alla bestialità, ai fiori, alla seduzione delle mulattiere che ti invitavano a buttarti giù per i dirupi, all'amore. Hannah dà una scossa ai suoi pensieri. Il bagno di Dallas International Airport è così reale e concreto e lei si sente così estranea là dentro. Ci vogliono due testicoli per affrontare tutto questo, pensa, due testicoli grossi che lei non ha, e anche di più.
Hannah atmet tief durch und hofft, ihre Panik in den Griff zu bekommen. Am Ausgang wartet ihre Familie auf sie. Ihre Cousine Lila, die 13-jährige Tochter Yonida, die Hannah zuletzt gesehen hat, als sie noch ein Baby war. Der Vater und Ehemann Steffen und andere Leute, die schon vor Jahren aus dem Dorf ausgewandert sind. Stolze Amerikaner, wie sie in ihren grammatisch ungelenken Briefen schrieben. Sie alle sind aus verschiedenen Countys eines Staates, der Maryland heißt, und aus Virginia und aus Pennsylvania und auch noch aus einem anderen Staat namens Ohio. Hannah hat viele Stunden über der Landkarte der Vereinigten Staaten gesessen, doch vor so viel unwirklichem Raum ist ihre Fantasie jedes Mal mit ihr durchgegangen. Amerika ist ein riesiges Land. Sie hat in einem 280-Seelendorf gelebt. Geh jetzt, sagt sie beinahe laut zu sich selbst, geh und sei ein Mann. Das ist, was der Clan erwartet. Sie wollen sehen, wen sie zurückgelassen haben, einen jungen Mann, ergraut unter der Last der Pflicht. Einen nahen, wenn auch etwas sonderbaren Verwandten. Marks Ankunft soll ihnen die Berge wieder näher bringen. Den Mistgeruch, das Waffengeknatter, die Betrügereien, die Gesänge, die Wunden, die Grausamkeit, die Blumen, die verführerische Einladung der Bergpfade, dich in den Abgrund zu stürzen. Die Liebe. Hannah stößt ihre Gedanken beiseite. Die Toilette des Dallas International Airport ist so wirklich und konkret und sie fühlt sich darin so fremd. Man braucht zwei Eier, um das alles durchzustehen, denkt sie. Zwei dicke, schwere Eier, die sie nicht hat. Und noch vieles mehr.
Sì. Stefano e Ionida dormono da un pezzo. Eccoci qua finalmente sole, dice Lila. Hanna la guarda con affetto. Ancora il prurito al seno. Lila è tesissima. Che Dio ce la mandi buona, pensa Hanna. Non è una cosa da poco, non vorrebbe essere nei panni di Lila. Senti, la invita. E se ci rilassassimo un po' tutte e due? La cugina si siede su uno sgabello che la fa apparire ancora più vulnerabile. Voglio che tu ti senta a tuo agio, dice a Hanna. Andrà tutto bene. Dici? Proprio così, Lila. Lila la abbraccia di scatto, mettendosi in ginocchio davanti a lei. In quella morsa, Hanna si sente persa, a disagio. Lila lo capisce e si stacca, torna sullo sgabello, lo sferragliare di un treno assorda la goffaggine del momento, alleggerendone il peso. Niente, niente melodrammi, hai capito, dice Lila, e niente più abbracci. Hanna ci riflette su, si accende una sigaretta, si sente di colpo scarna e brutta. No, abbracci, abbracci sì, sussurra, ogni tanto, credo mi farebbe bene. Vuoi andare a dormire? Volta pagina Lila, è mezzanotte, sarai stanca morta, per te sono le 6 del mattino. Lila prende una sigaretta dal pacchetto di Hanna e l'accende. Dalla stanza accanto giunge il ritmico russare di Stefan. È un bravo uomo, vero? Domanda Hanna. Bravo sì, è un bravo padre, cerca di essere anche un bravo marito, sempre. Lila piazza un cestino di frutta in mezzo al tavolo e comincia a strappare degli acini d'uvana che invece di mangiarli mette in fila sul tovaglia. «Come hai fatto a vivere sola tutti questi anni?» chiede dopo un po'. Hanna lascia scorrere del tempo. «Non sono stata sola», risponde. «Tutt'al più è vero il contrario». «In che senso?» Hanna non sposta lo sguardo dalla fila di acini. Te le sei dimenticate le montagne, Lila? Le montagne? Sì, fatte di occhi che osservano e proibiscono, di silenzi. Stefan ha smesso di russare. Hanna mangia la testa del treno d'uva. La tovaglia è troppo bianca, la cucina è linda e rassicurante, Lila di fronte a lei uno sconosciuta. Sarebbe stato molto più facile se fossi stata sola, dice poi. La sua giacca maschile è abbandonata in un angolo. Per tutta la sera nessuno ha osato portarla via e appenderla. Vuoi che ti sbucci una mela? Si offre Lila. Di colpo Hanna ride. È una risata gentile che si nutre di se stessa e dura nel tempo. Si alza in piedi, raddrizza le spalle e si aggiusta i pantaloni larghi. Ma smettila di trattarmi come un uomo che va riverito. Sono solo tua cugina Hanna. Siamo coetanee e tu mi stai ospitando in casa tua, dice, e non smette di ridere. Le cose posso farmele da me. Cosa c'è? Rido. E cioè? Pensavo di essere pronta a fare questo passo, invece adesso ho una paura boia, e tu pure, allora rido. Certo che sei strana, eh? Lila si ravvia i capelli. Lo sei sempre stata. Facevi così anche da uomo? Da uomo portavo il fucile, guidavo il camion e stavo attento alle parole. Ma tu non puoi saperlo, perché eri già venuta in America.
Stefan und Jonida schlafen seit einer Weile. Endlich, jetzt sind wir allein. Hanna schaut sie liebevoll an. Noch immer das Jucken in der Brust. Lila ist ganz nervös. Gott sei ihr gnädig, denkt Hanna. Keine leichte Sache hier. Ich wäre nicht gerne in Lilas Haut. Was hältst du davon, schlägt sie vor, wenn wir uns ein wenig entspannen? Die Cousine setzt sich auf einen Hocker, wodurch sie noch verletzlicher wirkt. Ich will, dass du dich hier wohlfühlst, sagt sie zu Hanna. Alles wird gut laufen. Ja, ganz sicher. Lila umarmt sie plötzlich und rutscht vor ihr auf die Knie. So eingeengt fühlt sich Hannah verloren, unbehaglich. Lila begreift, löst sich und kehrt auf ihren Hocker zurück. Das Donnern eines vorbeifahrenden Zuges betäubt die Unbeholfenheit des Augenblicks und nimmt ihm die Schwere. Oh, ich verstehe, keine Melodramen, sagt Lila, und keine Umarmungen mehr. Hannah überlegt. Sie zündet sich eine Zigarette an. Mit einem Mal fühlt sie sich hässlich und schmutzig. Doch, flüstert sie, eine Umarmung hin und wieder würde mir gut tun, glaube ich. Willst du schlafen gehen? Wechselt Lila das Thema. Es ist Mitternacht und du bist sicher müde. Für dich ist es 6 Uhr morgens. Ich bin nicht müde. Lila nimmt eine Zigarette aus Hannas Päckchen und zündet sie an. Aus dem Zimmer nebenan dringt das rhythmische Schnarchen Stierfens. Er ist ein guter Mann, oder? Fragt Hannah. Gut, ja, er ist ein guter Vater und gibt sich auch immer Mühe, ein guter Ehemann zu sein. Lila stellt einen Obstkorb in die Mitte des Tisches und beginnt Weintrauben zu rupfen, die sie, anstatt sie zu essen, auf den Tisch aneinanderreiht. Wie hast du es nur geschafft, all die Jahre alleine zu leben? Fragt sie nach einer Weile. Hannah lässt sich Zeit zu antworten. Ich war nicht allein, sagt sie. Im Gegenteil. Wie meinst du das? Hast du die Berge schon vergessen, Lila? Die Berge? Ja, die Berge und ihre Augen. Augen, die zuschauen und verbieten. Die Berge und ihr Schweigen. Steffen hat aufgehört zu schnarchen. Hannah ist die letzte Traube an der Rispe. Die Tischdecke ist viel zu weiß. Die Küche ist sauber und wirkt beruhigend. Die Lila, die vor ihr sitzt, erscheint ihr wie eine Unbekannte. Es wäre viel einfacher, wäre ich allein gewesen, sagt sie dann. Ihr Herrenjackett liegt in einer Ecke. Den ganzen Abend lang hat es niemand gewagt, es aufzuheben und aufzuhängen. Soll ich dir einen Apfel schälen, bietet Lila ihr an. Hannah muss plötzlich lachen. Es ist ein freundliches Gelächter, das sich aus ihr selbst nährt und lange anhält. Sie steht auf, streckt den Rücken und streicht die breiten Hosen glatt. Hör endlich auf, mich wie ein Mann zu umsorgen. Ich bin nur deine Cousine Hannah, wir sind im selben Alter. Und ich bin bei dir zu Hause zu Gast, sagt sie, immer noch lachend. Ich kann für mich selbst sorgen. Was ist? Ich lache halt. Aber wieso denn? Ich dachte, ich wäre bereit für diesen Schritt, aber stattdessen habe ich einen Heidenschiss. Und du genauso. Also lache ich. Du bist wirklich komisch. Lila streicht sich die Haare zurecht. Das warst du schon immer. Warst du als Mann auch so? Als Mann trug ich ein Gewehr, fuhr ein Laster und achtete darauf, was ich sagte. Aber das kannst du nicht wissen. Du warst da schon in Amerika.
Andiamo avanti. Si lava sommariamente ed esce con il viso ancora umido. Lila si sta versando il caffè. Hannah decide di accendersi una sigaretta. Si siedono in silenzio. Adesso l'appartamento, nella luce del giorno, a Hannah sembra molto bello. Dicono che con il tempo sei diventata sempre più strana, commenta Lila, più per sé che rivolto alla cugina. Dicono che passavi il tempo scrivendo e leggendo. Del fumo verdognolo gioca con i riccioli chiari di Lila. Ti fa paura, Lila? Intendo dire il fatto che io sia strana. Lila non fiata. Portavo fuori il bestiame, tagliavo la legna, lavoravo il campo, partecipavo alle riunioni del villaggio e bevevo tanto rakì. Il resto non conta. Ma stamattina chi sei? Domanda Lila, cauta. Hai deciso di essere Hannah oppure Mark? Qualsiasi cosa fosse successo il giorno dopo l'arrivo in America, Hannah si era promessa di non pentirsi. Non si era mai pentita di niente, non avrebbe cominciato adesso, a 34 anni. Per te sono Hannah, per gli altri resterò Mark ancora per un po'.
Hannah wäscht sich flüchtig und geht mit noch feuchtem Gesicht aus dem Bad. Lila ist dabei, den Kaffee einzuschenken. Das ist jetzt am nächsten Morgen. Hannah beschließt, sich eine Zigarette anzustecken. Schweigend setzen sie sich. Jetzt, bei Tageslicht, kommt dir die Wohnung sehr schön vor. Man erzählt sich, dass du mit der Zeit immer seltsamer geworden seist, bemerkt Lila. Mehr zu sich als zur Cousine. Man sagt, du hättest die Zeit mit Lesen und Schreiben verbracht. Grünlicher Rauch spielt mit Lilas hellen Locken. Macht dir das Angst, Lila? Ich meine, die Tatsache, dass ich seltsam bin? Lila bleibt stumm. Ich führte das Vieh hinaus, spaltete Brennholz, arbeitete auf dem Feld, nahm an den Dorfversammlungen teil und trank viel Raki. Alles andere zählt nicht. Aber wer bist du heute? Fragt Lila vorsichtig. Hast du beschlossen, Hannah zu sein oder aber Mark? Was immer auch am Tag nach der Ankunft in Amerika geschieht, Hannah darf es nicht bereuen. Das hat sie sich geschworen. Sie hat noch nie etwas bereut. Jetzt, mit 34 Jahren, wird sie damit bestimmt nicht anfangen. Für dich bin ich Hannah, für alle anderen bleibe ich eine Weile noch Mark.
Grazie a Dio sei arrivato, dice zio Jerzy. Ce l'hai fatta in mezzo a tutta questa neve. La luce non c'è. La bufera l'ha rubata dalle case di Irnai e dall'intera regione. I pali dell'alta tensione si sono ammosciati come crosta di pane bagnato. Il gelido manto arriva alle anche agli adulti di media statura e copre i bambini fino agli occhi. Fuori non c'è anima viva. Solo muta neve che scende accompagnata qua e là dal tintinnio del campanaccio di qualche capra smarrita. Benvenuta, figlia mia, dice zia Katrina. È una donna alta, asciutta, la testa coperta da un turbante bianco. Somiglia a Lawrence d'Arabia senza il deserto, pensa Hannah. Ha visto quel film laggiù a Tirana. Zia Katrina sembra proprio Peter O'Toole in versione femminile. Hai fame? Anima mia, dice Katrina. No, grazie. Però fra poco mangeremo ugualmente. Va bene, ti aiuto? No, amore, no. Tuo zio deve parlarti. Preparo io. Katrina sparisce nel buio della culla. Zio Jerzy sta sdraiato e non è da lui. Se non fosse per il buio, Hannah avrebbe notato che è molto pallido, ma non lo vede. È un uomo forte e bello, le rughe sul volto, una mappa disegnata con cura. Hai visto qualcuno del villaggio mentre venivi qua? Hannah fa segno di no.
1986. Also, die Stellen davor waren aus dem Jahr 2001. Und das ist jetzt, als Hannah noch zur Universität geht und bevor sie beschließt, ein Mann zu werden. Und sie lebt bei ihrem Onkel Gergi und ihrer Tante Katrina, die sie aufgezogen haben, nachdem ihre Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Gott sei Dank, dass du da bist, sagt Onkel Gergi, dass du es geschafft hast bei all dem Schnee. Der Strom ist ausgefallen, der Schneesturm hat die Häuser von Rnaje und in der ganzen Region vom Netz genommen. Die Strommasten sind untergegangen wie in Milch getunktes Brot. Das eisige Bett reicht einem Erwachsenen mittlerer Statur bis an die Hüften und den Kindern bis unter die Augen. Draußen ist keine Menschenseele, nur der still fallende Schnee hier und da begleitet vom stumpfen Glockenlaut einer verirrten Ziege. Die Öllampe wirft Onkel Gergis Schatten auf die Steinwand der Kulla. Willkommen daheim, mein Kind, sagt Tante Katrina. Sie ist eine hochgewachsene, magere Frau. Der Kopf bedeckt mit einem weißen Turban. Ein Lawrence von Arabien ohne Wüste, denkt Hannah. Sie hat den Film unten in Tirana gesehen. Tante Katrina sieht aus wie die weibliche Version von Peter O'Toole. Hast du Hunger, mein Herz? Fragt Katrina. Nein, danke. Aber wir essen sowieso bald. Ist gut. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Nein, Liebling. Dein Onkel muss mit dir reden. Ich mach schon. Katrina verschwindet in der Dunkelheit der Kulla. Onkel Gergi hat sich hingelegt, was nicht seine Art ist. Wenn es nicht so düster wäre, hätte Hannah bemerkt, dass er sehr blass ist. Aber sie sieht es nicht. Er ist ein starker und schöner Mann, sein faltiges Gesicht, eine mit Sorgfalt gezeichnete Landkarte. Bist du auf deinem Weg hierher jemandem aus dem Dorf begegnet? Hanna schüttelt den Kopf.
Hanna osserva i suoi vestiti pressoché cittadini nella penombra della culla sembrano quasi belli. Sono malato, dice zio Jerzy, di una cosa nella gola. Dicono che è grande, a volte mi strozza e non riesce a parlare. È per questo che ti ho chiamato. I dottori non mi danno speranza e tu dovevi sapere. Da quando sai di averlo? 2 mesi. Ho sognato che avevi una montagna sulla schiena e camminavi curvo. La montagna era fatta di terra secca e mentre camminavi ti si sbriciolava attorno. Avanzavi in una nuvola di polvere gialla. Jerzy ride. La luce della lampada gli ingigantisce la bocca. Siediti, le dice. Hanna obbedisce. Tra lei e lo zio il tavolo di legno antico. Lui fatica a mettersi seduto. Ora Hanna vede il collo gonfio da far spavento, lo sforzo per muovere normalmente la mascella mentre parla. Lui vuol sapere dell'università e lei gli risponde che fra pochi giorni avrà un importante seminario sul rinascimento letterario albanese. Jerzy dice di non sapere cos'è un seminario e Hanna glielo spiega. E il rinascimento cos'è? È la rinascita culturale di una nazione dopo un periodo buio. Qui da noi il rinascimento è venuto tardi rispetto al rispetto dell'Europa, solo alla fine dell'occupazione ottomana. Storia complicata, figlia mia. Hanna tace. Jerzy è un uomo intelligente, spesso gioca a fare quello che non sa. Lei non ha dovuto faticare per convincerlo a lasciare andare all'università. Non ci sono libri nella culla. C'è però una Bibbia, ben nascosta. E anche una storia dell'eroe nazionale, Skanderbeg, nient'altro. Ma lei ha sempre pensato che lui sapesse molto di più di quanto desse a vedere. Sei felice giù nella capitale? Sì, zio, molto. Nonostante le fregnacce comuniste che vi cui imbottiscono? Imbottire non è un verbo comune, non è per uno che sa mettere solo la propria firma, non per un pastore. Hanna sorride, compiaciuta. È bello lo stesso, risponde, nonostante le fregnacce. Più bello di quassù. Bene. Pausa. Mi dispiace, figlia, di averti chiamata. Cosa dicono esattamente i medici? Il pane è pronto, annuncia delicatamente zia Katrina. Hanna e Jerzy non l'hanno sentita arrivare. Hanna non si muove, la donna le si siede accanto. Katrina soffre di cuore ed è viva per miracolo. Ed è il grande amore di Jerzy. Si comportano uno con l'altro come se non vivessero quassù per i monti. Sono montanare solo le parole che usano, i gesti no. Ho fatto i fagioli, se non mangi si raffreddano, anima mia. Hanna le prende la mano. Mi dici come stanno veramente le cose, zio Jerzy? Dicono che mi resta poco da vivere, che anche se mi operano non sono sicuri di potermi salvare. Allora dovevo dirtelo di persona. Non può essere. Beh, dicono che sono malato da tempo e non lo sapevo e adesso è troppo tardi. Verrai con me a Tirana. I medici laggiù diranno il contrario. Sono i migliori del paese.
Sie betrachtet ihre städtische Kleidung, die im Halbdunkel der Kulla fast schön aussieht. Ich bin krank, sagt Onkel Jerzy. Ich habe da etwas im Hals. Sie sagen, dass es groß ist. Manchmal wirkt es mich so stark, dass ich nicht mehr sprechen kann. Deshalb habe ich dich gerufen. Die Ärzte meinen, ich soll mir keine Hoffnung machen. Das solltest du wissen. Seit wann weißt du von deiner Krankheit? Seit 2 Monaten. Ich habe geträumt, du hättest einen Berg auf den Schultern und müsstest gebückt herumlaufen und der Berg war aus trockener Erde und während du liefst, zerbröselte der Berg, du liefst weiter und warst von einer gelben Staubwolke umhüllt. Jerzy lacht. Das Licht der Öllampe lässt seinen Mund gigantisch aussehen. Setz dich, sagt er. Hanna gehorcht. Zwischen ihr und dem Onkel steht der antike Holztisch. Er hat Mühe, sich aufzurichten. Jetzt erst sieht Hannah den schrecklich geschwollenen Hals und welche Anstrengung es ihn kostet, beim Sprechen das Kind zu bewegen. Er erkundigt sich nach ihrem Studium und sie erzählt, dass sie in ein paar Tagen ein wichtiges Seminar über die Literatur der albanischen Renaissance besuchen müsse. Jergi sagt, er wisse nicht, was ein Seminar ist, und Hannah erklärt es ihm. Und was ist die Renaissance? Die kulturelle Wiedergeburt einer Nation nach einer düsteren Zeit. Hier bei uns kam die Renaissance spät im Vergleich zum Rest Europas, erst nach dem Ende der osmanischen Besetzung. Das ist eine komplizierte Geschichte, mein Kind. Hannah schweigt. Gergi ist ein intelligenter Mann, der oft nur so tut, als wüsste er nichts. Sie musste nicht lange darum bitten, damit er sie zur Universität gehen ließ. In der Kulla gibt es keine Bücher, nur eine gut versteckte Bibel und ein Band über den Nationalhelden Skanderbeg. Sonst nichts. Aber sie hat immer gedacht, dass er mehr weiß, als er zeigt. Bist du glücklich unten in der Hauptstadt? Ja, sehr. Trotz der kommunistischen Flauseln, mit denen sie euch indoktrinieren? Indoktrinieren ist kein geläufiges Verb, nicht für einen, der nur seinen eigenen Namen schreiben kann, nicht für einen Hirten. Hannah lächelt zufrieden. Es ist dennoch schön, antwortet sie, trotz der Flausen, schöner als hier oben. Sehr gut. Pause. Es tut mir leid, mein Kind, dass ich dich hergerufen habe. Was sagen die Ärzte denn genau? Das Brot ist fertig, ruft Tante Katrina mit sanfter Stimme. Hannah und Gergi haben sie gar nicht kommen hören. Hannah rührt sich nicht. Die Frau setzt sich neben sie. Katrina hat ein Herzleiden und ist nur wie durch ein Wunder am Leben. Sie ist Gergis große Liebe. Er benimmt sich ihr gegenüber, als lebten sie nicht hier oben. Sie sind Bergler, aber nur ihre Sprache verrät sie, nicht ihre Bewegungen. Ich habe Bohnen gemacht. Iss, bevor sie kalt werden, mein Herzenskind. Hannah ergreift ihre Hand. Sagst du mir jetzt, wie die Dinge wirklich stehen, Onkel Gergi? Sie sagen, dass mir nicht mehr viel Zeit bleibt und dass sie, selbst wenn sie mich operieren, nicht wissen, ob sie mich retten können. Ich musste es dir persönlich sagen. Das kann nicht sein. Ich weiß nicht. Sie sagen, ich sei schon lange krank, ohne es gemerkt zu haben. Und jetzt ist es viel zu spät. Du kommst mit mir nach Tirana. Die Ärzte dort werden das Gegenteil feststellen. Es sind die Besten des Landes. Der Onkel schüttelt den Kopf. Hannah spürt, wie ihr Magen zittert, aber sie kann nicht weinen. Sie hat noch nie vor ihm geweint. Es würde ihn enttäuschen. Jetzt donnert es in den Bergen, der Schnee mag nicht mehr fallen, das Dach des Hauses wiegt 2 Jahrhunderte. Alles wird einfrieren, klagt Katrina. Du kommst mit nach Tirana, Onkel Gergi.
Hanna fa un bagno gettandosi addosso l'acqua con il catino di rame. Prepara la cena, la solita. Fagioli, patate, pane nero raffermo. Mangiano in silenzio. Gergi ogni tanto la guarda e quando gli sguardi si incrociano abbassa la testa. Com'era laggiù a Tirana? Caldo. Hai messo a posto le cose con l'università? Certo. Brava, brava Hannah mia. Sei un bravissimo figlio. Peccato che sei nato femmina. Se tu fossi maschio, ora la culla avrebbe chi poteva prendersi cura di ogni cosa. Ma perché? Non mi sto prendendo cura, zio Gergi. Parlo per dopo la mia morte. In questi giorni ho pensato molto. Se non ti fidanzo adesso che sono in vita, dopo resterai senza marito. E invece ci vuole un uomo per andare avanti la baracca. Forse ho trovato a chi darti in sposa. Dopodomani arriverà il sensale. Arriverà chi? Hai sentito bene, il sensale. Voglio vederti sistemata. Ho già deciso, non posso lasciarti sola. Hannah tace. E questo è il mio dovere, prosegue lo zio. Hai bisogno di qualcuno che si prenda cura di te. Lei continua a tacere. Ma non ti do al primo che capita, no. Ti troverò un buon marito, diplomato e di buona famiglia. Non aver paura, finirai gli studi e tornerai a casa a far la maestra. Questo sarà il patto con la famiglia dello sposo. Finora, di tutti quelli venuti a chiedere la tua mano, non avevo preso in considerazione nessuno, visto che ci tenevi a studiare. Ma adesso le cose sono cambiate.
Hanna wäscht sich, indem sie sich Wasser aus einem Kupferbecken übergießt. Sie bereitet das übliche Abendessen vor: Bohnen, Kartoffeln, schwarzes, trockenes Brot. Schweigend essen sie. Hin und wieder sieht Jelgi sie an und wenn sich ihre Blicke kreuzen, schaut er auf den Teller. Wie war es da unten in Tirana? Warm. Hast du deine Angelegenheiten in der Universität geregelt? Natürlich, natürlich. Sehr gut, meine Hanna. Du bist ein braver Sohn. Schade, dass du ein Mädchen geworden bist. Wenn du ein Mann wärst, hätte die Kulla jetzt jemanden, der sich um alles kümmern könnte. Wieso kümmere ich mich denn etwa nicht genug, Onkel Gergi? Ich rede darüber, was nach meinem Tod passiert. Ich habe in diesen Tagen viel nachgedacht. Wenn ich dich jetzt nicht verheirate, hast du nach meinem Tod keinen Ehemann. Aber ein Mann muss her, um die Baracke in Schuss zu halten. Vielleicht habe ich da jemanden gefunden, mit dem ich dich verheiraten kann. Übermorgen kommt der Zwischenhändler. Kommt wer? Du hast richtig gehört, der Zwischenhändler. Ich will dich in festen Händen wissen. Ich kann dich nicht allein lassen. Hanna schweigt. Das ist meine Pflicht, fährt er fort. Du brauchst jemanden, der für dich sorgt. Sie schweigt noch immer. Aber ich gebe dich nicht dem Erstbesten. Ich finde einen guten Ehemann für dich, jemanden mit einem Diplom, aus guter Familie. Hab keine Angst, du beendest dein Studium und dann kommst du nach Hause und arbeitest als Lehrerin. So wird der Pakt mit der Familie des Bräutigams lauten. Bis jetzt habe ich alle, die um deine Hand angehalten haben, zurückgewiesen, weil ich gesehen habe, dass dir das Studium wichtig war. Aber jetzt liegt die Sache anders.
Per scendere in città trovo un autocarro guidato da un tipo rozzo che parla con l'accento del sud. Hanna gli dà i soldi e sale a bordo senza pensarci due volte. L'autista puzza di alcol e di fumo, ma da quelle parti tutti puzzano uguale, perciò lei si rilassa. Ogni tanto l'uomo fa qualche domanda e lei risponde a monosillabi. Stasera devo tornare dalle vostre parti, dice il camionista quando arrivano all'altezza del castello di Rosafa, all'entrata di Scutari. Scarico la legna qui in città e poi ritorno a dormire lassù. Così domani riparto presto con il nuovo carico. Se vuoi ti do un passaggio, anche al ritorno. Si mettono d'accordo sull'ora e sui soldi. L'uomo sembra incazzato quanto lei. Si lasciano senza nemmeno guardarsi in faccia. Ma nel pomeriggio a Hanna è passata la rabbia. Andrà a casa e farà la brava con il vecchio, si ripromette. Lui non sarà così crudele da sposarla con la forza. Per un altro mese saranno a posto, lei gli darà la medicina e lui le dirà: bravo, figlio mio. Mangia due burek in un chiosco del centro vicino all'albergo Rosafa. Fa un salto in biblioteca, prende in prestito tre libri che potrà restituire il mese prossimo e questo la mette addirittura di buon umore. Durante il viaggio di ritorno il camion della legna, nonostante sia vuoto, viaggia ancora più lentamente per via della neve caduta nel frattempo. Hanna cerca di essere più garbata e chiede all'autista se ha figli. Lui borbotta qualcosa. Deve avercela a morte con qualcuno già in città, giù in città, o forse con se stesso. Comunque, resta ostile e lei non prova più a farla carina. A un certo punto del tragitto incrociano gente che vorrebbe salire si sbraccia per fermare il camion, ma l'uomo non li degna nemmeno di uno sguardo. Hanna prova a fargli notare che il camion è vuoto, perciò potrebbe prendere a bordo quei tizi, ma lui le dice di farsi gli affaracci suoi e di non rompere. Per mezz'ora non scambiano più parola. Poi, quando ormai si è fatto completamente buio, l'uomo ferma l'autocarro lasciando il motore acceso. Devo pisciare, Biashika, torno fra un minuto. Quando sale di nuovo a bordo ha i pantaloni slacciati. Hanna non se ne accorge subito e poi capisce.
Hanna muss regelmäßig nach Skodra fahren, aus den Bergen, was eine heikle Angelegenheit ist, um die Medikamente für ihren Onkel zu besorgen. Und da sie kein Auto hat, als Frau darf sie auch nicht fahren, glaube ich, muss sie sich immer von jemandem mitnehmen lassen. Um in die Stadt zu kommen, findet sie einen Lastwagen. Am Steuerrad sitzt ein grobschlächtiger Kerl, der mit einem südlichen Akzent spricht. Ohne nachzudenken, gibt Hanna ihm etwas Geld und steigt ein. Der Fahrer stinkt nach Rauch und Alkohol, aber in jener Gegend des Landes stinken alle so, also entspannt sie sich. Hin und wieder stellt der Mann eine Frage, die sie einsilbig beantwortet. Auf der Höhe vom Schloss Rosafa, am Stadteingang von Skodra, sagt er, heute Abend muss ich wieder zu euch hoch in die Berge. Ich lade das Holz in der Stadt ab und dann fahre ich hoch, übernachte dort und fahre morgen mit einer neuen Ladung wieder los. Wenn du willst, nehme ich dich auf der Rückfahrt auch mit. Sie einigen sich auf den Preis und verabreden eine Uhrzeit. Der Mann scheint genauso fertig mit der Welt zu sein wie sie. Ohne einander anzuschauen, geht jeder seiner Wege. Im Laufe des Nachmittags vergeht Hanna die Wut. Zu Hause wird sie sich wieder mit dem Alten vertragen und artig sein, schwört sie sich mehrmals. So gemein ist er nicht, dass er sie zwingt zu heiraten. Für den nächsten Monat haben sie wieder ausgesorgt. Sie wird ihm die Medikamente geben und er wird »Bravo, mein Sohn« sagen. An einem Kiosk im Zentrum isst sie zwei Burek. Sie eilt in die Bibliothek, leiht drei Bücher aus, die sie im nächsten Monat zurückgeben kann. Das hebt sofort ihre Stimmung. Obwohl der Laster leer ist, müssen sie auf der Rückfahrt wegen des gefallenen Schnees noch langsamer fahren. Hanna versucht freundlicher zu sein und fragt, ob er Kinder habe, woraufhin er irgendetwas murmelt. Er muss jemanden in der Stadt auf den Tod nicht ausstehen können oder sich selbst. Jedenfalls bleibt er schroff und sie hört auf, nett zu sein. Unterwegs stoßen sie auf Leute, die mitfahren möchten und sich mit ausgebreiteten Armen auf die Straße stellen, um den Laster anzuhalten. Aber der Mann würdigt sie keines Blickes. Hanna versucht ihm klarzumachen, dass die Ladefläche leer ist und sie die Leute mitnehmen könnten. Darauf antwortet er, sie solle sich um ihren eigenen Kram kümmern und ihm nicht auf die Nerven gehen. Eine halbe Stunde lang sagt niemand ein Wort. Als es schon dunkel ist, hält er an, lässt aber den Motor laufen. Ich muss pissen, brummt er, komme in einer Minute wieder. Als er wieder einsteigt, ist seine Hose offen. Hanna bemerkt es nicht sofort, dann kapiert sie.
Arriva a casa il giorno dopo, zuppa di neve e di stanchezza. Trova zio Jirch più bianco di un cencio. Non ha chiuso occhio e la guarda come fosse un fantasma. Non fa domande, ma picchietta il bastone più volte, tante volte, contro il muro di pietra, contro il tavolo. Ha la forza fisica di una formica. Lei non può vedere la sua faccia, si è raggomitolato in un angolo della stanza, la testa seppellita nel petto. Il giorno seguente Hanna si mette a frugare tra i vestiti di Jerji e intanto si chiede cosa stia facendo. Trova il costume folcloristico e lo indossa, continuando a farsi la stessa domanda. Si arrotola i pantaloni in vita alla Benevenio. Cerca di fargli stare su, avvolgendo stretta la fascia di lana rossa. Ma che cosa stai facendo? Fissa la parete di fronte a sé. Sorride alla pietra, prova dispiacere per lei. Nessuno ha mai baciato quella pietra. Ci appoggio contro la fronte e si riposa un po'. Quando scende le scale e si presenta a Jirch vestita da uomo, lui resta ammutolito. Il mento gli si muove di colpo, la mascella serrata non lo aiuta a fermare la commozione. È il 6 novembre 1986. Hanna graffia la data sulla parete della stanza degli ospiti. Le ci vorrà un'ora buona per inciderla a dovere. Quando ha finito, torna ancora da zio Jerji. Lui le allunga il fucile. Lei lo prende in mano, lo esamina. Appartiene a 6 generazioni di uomini del clan Doda. Gergi l'ha oliato per 36 anni. Hanna resta in piedi, goffa. E adesso? Si domanda. E adesso? Adesso niente. Adesso c'è il niente. Che ore sono oggi a Parigi? Dovrebbe sedersi da uomo, a gambe incrociate. Dovrebbe fumare una pipa con Gergi. Osserva la lunghezza delle gambe sotto i pantaloni. Sembra una coccinella. Per evitare di sedersi da uomo, rimane in piedi. Sei sicura di questo passo, figlia? Mi chiamerò Mark. Sono Mark Doda.
Nass vom Schnee und todmüde kommt sie am nächsten Tag zu Hause an. Onkel Gergi ist blass wie eine Leiche. Er hat kein Auge zugemacht. Er schaut sie an, als wäre sie ein Gespenst. Er stellt keine Fragen, klopft aber mehrmals mit dem Stock gegen die Wand und gegen den Tisch. Sie kann sein Gesicht nicht sehen, wie er in der Ecke des Zimmers zusammengekauert mit dem Kopf auf der Brust dasitzt. Am nächsten Tag wühlt Hanna in Gergis Kleidern herum, während sie sich fragt, was sie da tut. Sie hört auch nicht auf, sich zu fragen, als sie Gergis Anzug gefunden hat und anzieht. An der Hüfte rollt sie die Hose so gut es geht zusammen. Sie zieht das rote Baumwollband fest, damit die Hose nicht hinunterrutscht. Was machst du da? Sie starrt auf die Steinwand vor ihr. Sie tut sich leid. Keiner hat diesen Stein je geküsst. Sie lehnt ihre Stirn an die Wand und hält kurz inne. Als sie die Treppen hinabsteigt und sich Gergi in Männerkleidung präsentiert, bleibt er stumm. Plötzlich bewegt sich sein Kinn. Die zusammengepressten Kiefer können seine Rührung nicht verbergen. Es ist der 6. November 1986. Hanna schreibt das Datum an die Wand des Gästezimmers. Sie braucht eine gute Stunde, um es richtig einzuritzen. Als sie fertig ist, geht sie wieder zu Onkel Gergi. Er reicht ihr das Gewehr. Sie nimmt es in die Hand und prüft es. Seit 6 Generationen ist dies das Gewehr der Männer des Doda-Clans. Gergi hat es 36 Jahre lang geölt. Unbeholfen steht Hanna vor ihm. Und jetzt? Fragt sie sich. Und jetzt? Nichts. Nichts ist jetzt. Wie viel Uhr ist es in Paris? Jetzt sollte sie sich eigentlich hinsetzen, mit gekreuzten Beinen, wie es die Männer tun, und mit Gergi eine Pfeife rauchen. Sie schaut an sich herab, mit diesen langen Beinen sieht sie aus wie ein Marienkäfer. Um sich nicht wie ein Mann setzen zu müssen, bleibt sie stehen. Bist du dir sicher, Hanna, meine Tochter, dass du diesen Schritt gehen willst? Ich werde Mark heißen, ich werde Mark Doda sein.
Vielen Dank. Jetzt bleibt noch kurz Zeit, um eine oder zwei Fragen zu stellen. In Hanna geht es um eine junge Frau, die mit 19 Jahren schwört, Jungfrau zu bleiben. Sie folgt damit dem ungeschriebenen Gewohnheitsrecht, dem Kanun in Albanien. Und lebt 14 Jahre da im Norden als Mark Doda. Gerne würde ich Elvira Donés fragen, warum hat sie einen Roman geschrieben zu diesem Thema?
Perché mi affascinava, mi ha cominciato a affascinarmi quando ero già bambina. Noi ai tempi in Albania, era un paese comunista ovviamente, non viaggiavamo il nostro paese, quindi io ero una bambina di città, della Tirana, del capitale, e non avevo mai viaggiato al nord. Però c'erano studentesse che venivano dal nord a Tirana e noi non sapevamo nulla di loro. Finiva l'anno scolastico e loro sparivano di nuovo al nord. Ma avevano la parola diversa, noi i ragazzi di città urlavamo, parlavamo con le mani, eravamo i ragazzi di città, loro venivano da una parte esotica del paese.
Quindi, das, später. Das Thema hat mich schon von klein auf fasziniert. Ich bin in der Großstadt aufgewachsen, in Tirana. Und es gab dort Klassenkameradinnen, die aus dem Norden Albaniens kamen. Und sobald das Schuljahr zu Ende war, dann fuhren sie wieder zurück hoch in den Norden, in die Berge und blieben da und kamen erst dann nach den Ferien wieder. Und die waren immer schweigsam. Wir waren laute Kinder und die hatten etwas Exotisches. Also die waren anders als wir und das faszinierte mich.
Però un paio di anni prima, quando ero ancora più piccola, avevo visto in un album di famiglia dei vicini dei miei genitori una foto di un matrimonio del Nord. In mezzo a questa foto c'era un bellissimo uomo, il più alto di tutti, con il fucile. Allora io chiedo il signore anziano, vicino di casa, questo è il Baza è il capofamiglia. Che bell'uomo, e lui mi risponde: no, figlioletta, non è, è una vergine giurata, ma questa è una storia che capirai più tardi.
Und bei Nachbarn ist sie dann auf ein Fotoalbum gestoßen und hat das durchgeblättert, und bei der ganzen versammelten, auf dem Foto von der ganzen versammelten Hochzeitsgesellschaft ragte eine Figur heraus in der Mitte der Gruppe. Ein sehr hochgewachsener, schlanker, schöner Mann, wie sie fand. Der trug ein Gewehr. Und dann sagte sie zu dem Nachbarn, also dem Eigentümer dieses Fotoalbums, welch schöner Mann das hier auf dem Foto ist. Ne? Und er sagte: Nein, meine Liebe, also das ist kein Mann, das ist eine Schwurjungfrau. Aber das ist eine andere Geschichte, die das wirst du schon noch kennenlernen. Ne?
E poi più tardi mi sono interessata, dopo gli studi, mi interessava, mi affascinava molto capire la solitudine di queste donne, di questi destini nati, segnati già dall'inizio. La donna era nell'ultimo gradino della società, era l'uomo che comandava, quindi non avevi assolutamente nessuna scelta verso ciò che decideva tuo padre o tuo fratello. Allora uno dei pochi modi per disobbedire a un matrimonio forzato era dire: no papà, io non ti sto disonorando o disobbediendo, ma io vorrei fare l'uomo accanto a te, io voglio aiutarti nelle cose di casa, quindi diventare una vergine giurata.
Das ist der einzige Weg, also sie interessierte sich für die Einsamkeit dieser Schwurjungfrauen. Und in Albanien ist es so, als wenn man als Frau geboren wird, dann ist das ein Schicksal, anders als hier in Europa, weil die Frau an der untersten Stelle der Gesellschaft steht. Und der einzige Weg, um einer Zwangsverheiratung zu entgehen, ist nur so eine Schwurjungfrau zu werden. Und dadurch auch dem zu entgehen, was jetzt Hanna eben, also diesen Konflikt, den Hanna hat mit ihrem Onkel, dass sie nicht sich verweigern oder querstellen möchte vor ihrem Vater oder Onkel, sondern dass sie einfach eigenständig sein will und nicht gehorchen möchte ihr Leben lang als Frau. Und viele wählen dann diesen Weg, also dass sie sagen, ich werde ein Mann sein und Jungfrau bleiben für mein ganzes Leben, und dann werden sie auch als Mann respektiert, paradoxerweise. Also von der untersten Stufe der Gesellschaft gibt es einen Schwur, der befördert einen direkt ganz nach oben oder teilweise an die Spitze des Clans.
Ja. Vielen Dank, die Zeit ist um. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören, und wenn es Ihnen gefallen hat, das Buch, den Roman gibt es da an der Ecke zu kaufen. Vielen Dank. Noch eine schöne Messe.
Vielleicht kann man noch erwähnen, dass das Buch auch verfilmt wurde. Während die Übersetzung stattgefunden hat, schien der Film in den deutschen Kinos. Also nochmals.
Genau, der Film heißt Vergine Giurata, Sworn Virgin, und wird immer wieder auch auf Festivals gezeigt. Genau. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.